Ja, wie ich heute früh hier Richtung Wels gefahren bin auf der Autobahn, dann höre ich mir meistens nochmal die Nachrichten an, falls es was Neues gibt. Normalerweise ist nicht viel Neues, außer dass Tokio den Zuschlag gekriegt hat für die Sommer-Olympischen Spiele 2020. Aber ich schalte kurz vorher ein, damit ich es nicht übersehe, und muss sagen, ich habe etwas Trübsal geblasen und hatte etwas Schwierigkeiten, meine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und dann war das Lied, was ich eingeschaltet habe, gerade vor den Nachrichten, war Put Your Hand in the Hand of the Man Who Stilled the Water. Das war so sehr ähnlich mit dem Lied, was René vorgelesen hat. Leg deine Hand in die Hand des Mannes, der das Wasser beruhigt hat. Fand ich toll, dass Gott sogar im österreichischen Rundfunk, zwar selten, aber hin und wieder verwenden kann, um uns daran zu erinnern, dass es nicht auf uns ankommt, sondern dass wir wirklich unsere Hand in seine Hand legen dürfen. Und er hat das Wasser damals gestillt, den Sturm gestillt. Und das ist the man from Galilee, wie es dann heißt. Jesus formt uns. Wer ist dieser Mensch? Nun, ich denke, die meisten von uns könnten eine sehr schnelle Antwort geben. Wahrscheinlich sogar mehrere. Wer dieser Jesus gewesen ist und was er alles getan hat. Manche von uns haben es eben auch schon in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst, in der Sonntagsschule gelernt. Das heißt, wir können all die richtigen Antworten ziemlich schnell geben. Und dann fragt man sich, warum man dann nochmal darüber predigt, wenn es eh schon alle wissen, wer dieser Jesus ist. Aber ich denke, manchmal ist dieser Jesus anders, als wir ihn uns vorstellen. Manchmal ist er schockierend. Das fällt uns vielleicht manchmal gar nicht mehr so auf, wie schockierend manches gewesen ist, was Jesus gesagt hat. Wenn wir nur an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter denken, das kennen wir so gut, da denken wir nicht mehr drüber nach. Und wir haben den Samariterbund und es ist ja alles klar, dass der Samariter barmherzig ist. Aber für die Juden war das wohl schockierendste Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Dass ausgerechnet ein Samariter hier derjenige ist, den er als Vorbild hinstellt. So manchmal war Jesus sehr schockierend und ich denke, dass wir alle noch manches zu lernen haben in Bezug auf Jesus, dass wir noch vieles dazu lernen können. Und so haben wir heute einen längeren Abschnitt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war vom Christian, wie er das eingeteilt hat oder Zufall, denn ich liebe eigentlich kürzere Abschnitte, denn da könnte man eigentlich 4 Predigten drüber halten. Und ich hoffe, dass es dann nicht so ist, wie jemand mal gesagt hat, deine Predigt ist wie die Güte Gottes, unendlich. Oder wie jemand anders sagte, es ist wie der Friede Gottes, höher als unser Verstand. Das wäre schade. Markus 8, der erste Teil. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Ist ja nicht gerade so, wie wir uns Jesus vorstellen. Hier so knallhart ihre Bitte abzulehnen und sie einfach stehen zu lassen und zu fahren. Sie wollten ein Zeichen. Es gibt ja diese Redewendung, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich habe im Internet ein paar Beispiele gesehen und dann stelle ich fest, dass das irgendwie ganz anders ist, als es früher gemeint war. Da war doch als Beispiel, also es geht noch Zeichen und Wunder, dass die konservative ÖVP auf einmal offen war für homosexuelle Segnungen oder Heiraten. Das war ein Zeichen und Wunder. In der Bibel ist Zeichen und Wunder anders zu verstehen, denn der Ausdruck kommt ja ursprünglich aus 2. Mose, wo Gott sagt, dass er durch Zeichen und Wunder das Volk aus dem Land Ägypten ziehen wird. Da waren diese Zeichen und Wunder ein Gericht Gottes über Ägypten und keine positive Überraschung, wie wir es heute verwenden, wenn wir sagen, es geschehen auch Zeichen und Wunder. So die 10 Plagen waren solche Zeichen und Wunder. Aber auch im Neuen Testament haben wir dann diese Zeichen und Wunder. Und Johannes schreibt ja in seinem Evangelium, dass als Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat, das war das erste Zeichen, das Jesus tat. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Da haben wir die Verbindung auch zum Alten Testament, denn auch dort ging es im Gericht darum, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Das war das erste Zeichen, das Wasser in Wein verwandeln. Und am Schluss seines Evangeliums schreibt er dann, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das war der Sinn der Zeichen. Das heißt, Jesus sagt, er hat viele Zeichen getan. Und wir haben ja schon in Markus, sind ja schon in Kapitel 8 und haben ja schon durch diesen Text gepredigt. Da waren schon viele Wunder und Zeichen, die Jesus getan hat. Und jetzt kommen diese Pharisäer und fordern noch ein Zeichen. Warum? Nun, sie fordern von ihm ein Zeichen vom Himmel. Das ist was anderes. Denn es gab auch damals manche Wunderheiler, die es auch heute noch gibt, wobei dann immer die Frage ist, ob es dann wirkliche Heilungen sind oder nicht, aber ist egal. Aber es gab solche. Wir denken an den Simon in der Apostelgeschichte 8, der, heißt es dort, das Volk verzaubert hat mit seinen Wundern, die er getan hat. Von da gesehen könnte man sagen, also diese Wunder, das war ja noch kein eindeutiger Beweis. Und deswegen fordern sie ein Zeichen vom Himmel. Und damit haben sie was ganz Bestimmtes im Sinn, denn wenn der Messias kommt, wenn der das Reich Gottes aufrichtet, dann sagt Joel, ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das war das Zeichen vom Himmel, das sie gerne hätten. Hier, der Mond ist noch nicht blutrot, obwohl ich mich erinnern kann als Kind, dass ich manchmal, wenn ich den Mond so rot gesehen habe, dann gedacht habe, jetzt kommt der große und schreckliche Tag des Herrn. Aber er wird noch ganz anders aussehen dann. Das wird man schon erkennen, dass da ein Unterschied ist. So, das war also das Zeichen, das sie wollten. Sie wollten ein Zeichen vom Himmel, das ein Gericht ist über die Heiden und was die Wiederherstellung Israels bedeutet. Nun, die Frage ist, wie sieht das heute bei uns aus? Ich denke, keiner kommt auf die Idee, dieses Zeichen zu erwarten von Gott. Aber auch heute gibt es viele Menschen, die auf Zeichen pochen. Manche Nichtchristen, die sagen, ja, wenn Gott, dann werde ich. Und sie erwarten irgendein Zeichen. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber wo irgend so ein Lästerer vorne gestanden ist und gesagt hat, wenn es Gott wirklich gibt, dann soll er jetzt einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Dann stand ein Schmied da hinten auf, mit so Händen wie Bratpfannen, ging ganz gemütlich nach vorne, hat ihm eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, dafür braucht Gott keinen Engel bemühen. Ja. Das sind also manchmal die Nichtchristen, die so pochen, wenn Gott was Bestimmtes tun würde, dann würde ich glauben, was sie dann ja natürlich doch nicht tun. Aber auch manche Christen erwarten, fordern Zeichen, fordern bestimmte Handlungen Gottes. Und ich denke, sie vergessen oft, dass Markus dann oder Jesus eben in Markus später wieder von diesen Zeichen redet und sagt, mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, die Auserwählten zu ihrer Irre zu führen. Natürlich gibt es heute viele Zeichen und Wunder, aber er sagt, nicht alle sind echt. Und deswegen müssen wir prüfen, und wir wissen, in Matthäus in der Bergpredigt sagt er, an jenem Tag werden manche sagen, oder viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Und er wird sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Und Jesus ging also auf diese Forderung absolut nicht ein, ihnen ein Zeichen zu geben. Nicht, weil er es nicht konnte, nicht, weil er nicht der Messias war, aber er ging auf ihre Forderung nicht ein, weil kein Glaube dahinter stand. Ich behaupte jetzt mal, Jesus oder Gott tut nie, was wir wollen. Stimmt das? Gibt es irgendein Gegenargument? Oder habt ihr das immer schon so gedacht? Gott tut nie, was wir wollen. Gott lässt sich erbitten. Okay, also wir sollen Gott bitten und dann tut er, was wir wollen. Das heißt, ich bin krank und ich bitte um Heilung und zugegeben, manchmal heilt Gott. Und so scheint es, dass er tut, was wir wollen. Da gibt es aber ein paar Probleme damit. Das eine ist schon mal, dass Jesus uns ganz deutlich gesagt hat, wie wir beten sollen. Nicht, was wir beten sollen, also nicht auswendig lernen und runterratschen, sondern wie wir beten sollen. Und da heißt es gleich ziemlich am Anfang, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und Jesus hat das ja selbst praktiziert. Wir kennen die Geschichte von Gethsemane. Er ging ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sein ganzes Leben war geprägt von diesem Thema, was Gott will. In Johannes 5,30 sagt er, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das heißt, es geht immer um Gottes Willen. Nun, wie passt das jetzt zusammen, dass Gott ja doch manchmal tut, was wir wollen? Nun, ich denke, wir müssen den Spieß nur umdrehen. Es stimmt, denn wenn Gott unsere Gebete erhört, dann tut er nicht, was wir wollen, sondern dann wollen wir, was er tut. Das ist, was 1. Johannes sagt. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wenn es nicht seinem Willen entspricht, Gott sei Dank, tut er es nicht. Denn es wäre ja schrecklich. Wenn ich Gott was bitte, was nicht seinem Willen entspricht und er tut es, dann würde das ja heißen, dass mein Wille besser war als seiner. Wie jemand mal gesagt hat, der ihm glaubt, dass man nur richtig bitten muss und dann wird Gott das alles tun, dann hat er gesagt, bitte, bet nicht für mich. Denn ich verlasse mich lieber auf Gottes Willen als auf deinen. Auf deine Einschätzung, was du denkst, was gut für mich ist. Nein, Gott hört Gebet. Aber er lässt sich nicht den Arm umdrehen und lässt seine perfekte Meinung, seinen vollkommenen Willen, weil er gut ist. Glücklicherweise lässt er den nicht ändern, dadurch, weil wir ihn halt lang genug um etwas bitten, was aus seiner Sicht nicht gut ist für uns. Auch wenn es aus unserer Sicht gut für uns wäre. So, das ist eben, was wir hier bei Jesus sehen. Er erhört nicht diese Gebete, diese Bitte. Er geht nicht darauf ein, er lässt sich nicht rumkriegen, denn er tut, was er will und wir dürfen uns freuen, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann natürlich wird er uns erhören. Dann geht es gleich weiter im Text und das ist jetzt ein bisschen längerer Abschnitt, wo Markus dann schreibt, die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Vor unsere Begebenheit jetzt war ja die Speisung der 4000. Da sind ja 7 Körbe übrig geblieben, aber wir wissen ja nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Offensichtlich haben sie die entweder hergeschenkt oder schon aufgegessen. Sie haben vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot für 13 Leute. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verhärtet? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Sie hatten sich Sorgen gemacht, dass sie nicht genug Brot hatten, obwohl sie gerade nicht vor zu langer Zeit erlebt haben, dass Jesus 5000 Mann speist, das heißt, da waren ja noch Frauen und Kinder auch dabei. Und dann nochmal 4000 mit ganz, ganz wenig. Und jetzt machen sie sich Sorgen, dass sie nur ein Brot haben. Also wenn Jesus 5 Brote für 5000 vermehren kann, dann müsste er doch theoretisch ein Brot für 13 vermehren können. Aber sie haben es noch nicht begriffen. Sie waren wie die Menge, wie die anderen Juden, wie die Nicht-Jünger. Denn als Jesus das Wunder getan hat, als Jesus das Brot vermehrt hat, dann liefen sie ihm ja nach und wollten ihn auch zum König machen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das heißt, sie haben nicht kapiert, was diese Brotvermehrung bedeutet, was dahinter steckt, was es für ein Zeichen ist. Sondern sie haben nur gemerkt, Mensch, da ist jemand, der kann uns Brot geben. Und damit ist jede Hungersnot in der Zukunft verbannt. Sie haben das Brot im Zeichen gesehen, aber nicht das Zeichen im Brot. Und genauso ist es jetzt hier den Jüngern gegangen, dass er sagt, ja, seid ihr genauso noch unverständig? Sind eure Herzen verhärtet? Er braucht lauter Ausdrücke, die sonst eben für das abtrünnige Israel verwendet werden. Aber der Hoffnungsschimmer ist, er sagt, seid ihr noch unverständlich. Das wird sich ändern. Ein Problem haben wir in diesem Text. Da steht eben, die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Und dann, drei Verse weiter heißt es, da machten sie sich untereinander Gedanken, dass sie kein Brot bei sich hatten. Haben sie innerhalb von diesen drei Versen das Brot den Fischen gefüttert oder was ist passiert? Dass sie ein einziges haben und dann auf einmal gar keines haben. Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine wäre, dass dieses kein Brot heißt einfach nicht genügend Brot für alle. Das wäre eine ganz einfache Erklärung. Aber die Frage ist dann trotzdem, warum Markus das so herausstreicht, dass sie ein einziges Brot in ihrem Boot hatten. Das ist völlig unwichtig. Wenn sie nicht genügend haben, dann ist egal, wie viel sie haben. Wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Und so denke ich, dass es vielleicht hier ein Symbol ist, das Markus hier sehr schön einbaut zwischen zwei Geschichten, wo es genau hineinpasst. Denn sie hatten ein Brot, nämlich Jesus ist das Brot des Lebens. Den hatten sie im Boot. Und dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen um irgendein anderes Brot. Und dann wäre es eben kein Widerspruch, dass sie ein einziges Brot hatten, nämlich Jesus. Aber sie machen sich natürlich darüber Gedanken, dass sie kein Brot haben, weil sie natürlich Jesus noch nicht als das Brot des Lebens erkannt haben. Und die Frage ist dann, ja, was ist jetzt mit diesem Sauerteig? Was bedeutet der denn, von dem Jesus hier redet? Dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Nun, es ist mit einer Ausnahme überall in der Schrift und auch sonst im Judentum damals ist Sauerteig ein negatives Bild. Es ist ein Bild für das Böse, das sich vermehrt. Und so sagt Paulus im 1. Korintherbrief, wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Ich sage manchmal, das ist vielleicht einer der Verse, der am wenigsten von evangelikalen Christen geglaubt wird. Denn der Kontext ist ja, dass die Gemeinde Sünde geduldet hat in der Gemeinde. Einen Mann, der in Sünde gelebt hat. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Wenn wir Sünde dulden, dann leidet die ganze Gemeinde durch. Manche denken, das ist ja meine Privatsache. Nein, absolut nicht. Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Deswegen ist Gemeindezucht nicht etwas Negatives, sondern Gemeindezucht zeigt Liebe. Liebe zur Gemeinde und Liebe zum Einzelnen, weil er dadurch vielleicht hoffentlich zur Besinnung kommt. Nun, Jesus braucht dieses Bild vom Sauerteig ja mehrere Male und jedes Mal ein bisschen anders. In Matthäus 16 sagt er, nehmt euch in Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Nicht Pharisäer und Herodes, Pharisäer und Sadduzäer. Nun, was meint er dort? Nun, Matthäus schreibt dann ein bisschen weiter, wie Jesus das erklärt hat, und da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also falsche Lehre ist wie ein Sauerteig. Wieder, sie durchsäuert den ganzen Teig, die ganze Gemeinde. Wenn man falsche Lehre duldet, dann hat das Auswirkungen. An einer anderen Stelle sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, nur der Pharisäer. Und dort erklärt er gleich, was er meint, vor der Heuchelei. Heuchelei ist ein Sauerteig, wo wir nach außen hin alle das Richtige tun. Wir benehmen uns so, wie man es halt erwartet in der Gemeinde, aber unter der Woche oder im Herzen schaut es anders aus. Auch das ist ein Sauerteig, der die ganze Gemeinde durchwirkt und endlich zerstört. Aber hier sagt er jetzt der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Also, da kann es jetzt nicht mehr die Lehre sein, denn der Herodes hat ja nicht gelehrt. Und Heuchelei kann es auch nicht sein, denn der Herodes war absolut kein Heuchler, sondern und so weiter. So ist die Frage, was meint er hier? Nun, wir müssen uns den Kontext anschauen und dann nochmal eine andere Aussage über Herodes in dann der Passionsgeschichte. Herodes freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Das heißt, was die Pharisäer und Herodes, die in jedem anderen Punkt das genaue Gegenteil voneinander waren, was sie gemeinsam haben ist, sie wollen ein Zeichen von Gott sehen. Und das, sagt Jesus, ist ein Sauerteig, vor dem wir uns hüten müssen. Es gibt also hier in der Bibel 4 Arten von Sauerteig. Da haben wir die falsche Lehre, der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wir haben die Heuchelei, nur der Pharisäer. Wir haben das Fordern von Zeichen und Wundern, die Pharisäer und Herodes. Und dann bei Paulus eben Sünde in der Gemeinde. 4 Arten von Sauerteig, vor denen wir uns wirklich hüten müssen. Und dann geht's nahtlos weiter zur dritten Begebenheit, ab Vers 22. Sie kamen nach Bethsaida, dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann gewann sein Augenlicht und erwiderte, ich sehe Menschen. Sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Die Heilung der Blinden kommt ja, verschiedene Blinde werden im Neuen Testament geheilt von Jesus. Und auch Taube und so weiter. Und das ist ja immer der Hinweis, dass er der Messias ist. Denn Jesaja prophezeit das, dass der Messias die Augen der Blinden auftun wird und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und hier in Markus 7 und 8 haben wir 2 solche Heilungen, die ganz faszinierend sind, weil sie nur bei Markus vorkommen, nur erzählt uns diese beiden. Und sie sind offensichtlich parallel. Sie haben Parallelen, die auffallend sind. Wir haben also eben hier die Heilung eines Blinden und in Kapitel 7 die Heilung eines Taubstummen. In beiden Fällen bringen die Menschen den Kranken und bitten Jesus, ihn anzurühren oder ihm die Hand aufzulegen. Es gibt auch noch ein paar andere Situationen, wo das der Fall ist, aber hier ist in beiden Fällen so. Das andere ist, Jesus führt den Kranken von der Volksmenge weg. Das tut er nur in diesen beiden Fällen. Das berichtet nur Markus und eben nur in diesen beiden Heilungen. Nimmt er den Kranken und geht mit ihm allein weg von der Menschenmenge. Das macht er sonst nicht. Und drittens, bei Markus sind das die einzigen 2 Geschichten, wo er Spucke verwendet. In Johannes 9 bei den Blindgeborenen macht er es auch, dort spuckt er auf den Boden, nicht in die Augen, und macht einen Brei und so weiter. Und, weiß nicht, wahrscheinlich habe ich die Geschichte schon mal erzählt, aber ich habe mir immer früher gedacht, also wozu steht das in der Bibel? Ich habe eigentlich noch nie einen Predigt gehört, über dass Jesus spuckt, das machen bei uns nur die Fußballer im Fernsehen. Aber es gibt ein Volk in Papua-Neuguinea, die Für die war der Vers in Johannes 9, dass Jesus spuckt, der Ausschlag, dass sie zum Glauben gekommen sind. Weil bei ihnen die Zauberer, die mächtigsten im Volk, die eben mit Geistern in Verbindung stehen, das wurden die Spucker genannt. Und als sie erst gesehen haben, dass Jesus auch spuckt, dann kamen sie nicht auf die Idee, ach, das ist auch nur ein Zauberer, daran hätte ich wahrscheinlich gedacht, sondern sie kamen auf die glorreiche Idee und sagen, wow, Jesus ist der mächtigste Spucker der Welt. Denn unsere Spucker haben noch nie einen Blinden geheilt. Und Jesus heilt Blinde. Und deswegen konnten sie dann den Mut haben, sich von ihren Spuckern abzuwenden, von ihren Geistern und sich zu Jesus hinzuwenden. Ich denke, dass so eine Geschichte dann vielleicht für so ein Volk drinsteht und wir uns nicht zu viel Gedanken machen müssen, warum Jesus hier spuckt. Nun, was mich an diesem Text immer gestört hat, und da hat Jesus mich frustriert, ist, wieso diese Heilung in zwei Schritten? Ich meine, sonst immer sagt er einfach, steh auf, nimm dein Bett und geh, oder berühr ihn nur und er kann sehen, oder ja, sprich nur ein Wort, was immer. So wie der Hauptmann zu ihm sagt, sprich nur ein Wort und dein Knecht wird gesund. Ja, wieso? Spucke, okay, aber dann wieso reicht das nicht, dass er hier das Ganze in zwei Schritten machen muss? Das hat mich insofern immer gestört, weil ich bei manchen Heilungen, die ich selber miterlebt habe, wo das dann so ja stufenweise ging, wo jemand, der vorher nicht gehen konnte und dann mit gutem Zureden konnte er 2-3 Schritte machen und dann wurde Gott schon gelobt für seine Heilung. Wobei ich sicher bin, dass der am nächsten Tag seine 2 Schritte auch nicht mehr gemacht hat. Dann dachte ich immer, das ist der Unterschied zu Jesus. Der hat geheilt und dann war alles in Ordnung. Und dann kommt diese Geschichte, die gar nicht in meine Theologie passt, dass Jesus auch nicht auf einmal heilt, sondern dass er wenigstens nur 2 Schritte braucht und es war wenigstens gleich hintereinander und nicht ein langsamer Prozess. Warum das so? Nun, da gibt es Ausleger, die sagen, ja, das war eine besonders schwierige Heilung. Dann sage ich, bitte was? Dieser Mann war nämlich nicht blind geboren, denn er erkannte ja Menschen wie Bäume. Wenn man blind geboren ist, hat man keine Ahnung, wie Bäume ausschauen. Das heißt, er ist später blind geworden und das soll schwieriger sein als die Heilung des Blindgeborenen, der 40 Jahre blind war. Und ja, überhaupt, ich meine, ein Jesus, der sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich, dem soll das zu schwer gewesen sein, in einem zu heilen. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich denke, hier ist der Zusammenhang wichtig, den Markus uns berichtet. Denn gerade vorher hat ja Jesus die Jünger gefragt, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Sie waren also blind. Und also dieser Blinde war blind, dann konnte er unklar sehen und dann erst am Schluss konnte er klar sehen. Und genauso sehen wir es dann bei den Jüngern. Und auch heute noch ist es bei vielen so. Am Anfang haben sie ein völlig falsches Bild von Jesus. Revolutionär, guter Religionsstifter, guter Lehrer oder was immer, aber ein völlig falsches Bild von Jesus. Und dann erkennen sie etwas von Jesus und sie nehmen Jesus als ihren Heiland an. Aber dieses Bild ist noch sehr unklar. Und manchmal dauert es dann noch ein bisschen, wie sie Jesus als Herrn erkennen. Das sehen wir dann bei den Jüngern, wenn wir den Markus dann weiterlesen, sehr deutlich. In unserem letzten Abschnitt heute macht Petrus den ersten Schritt und er kann schon etwas von Jesus erkennen, aber es ist noch sehr, sehr unklar, wie man dann merkt, wenn man weiter liest. So ist es also, wie gesagt, auch heute sehr oft, dass Menschen zuerst mal nur ein bisschen was von Jesus verstehen und vielleicht aus ja, unvollkommenen Motiven zu Jesus kommen. Sie möchten Frieden oder sie möchten Freude und alles Dinge, die Jesus ja gibt, aber das ist zu wenig, wenn wir nur diese erste Stufe gehen. Denn wenn wir in die Schrift schauen, wozu ist Jesus gestorben, dann gehe ich davon aus, die meisten würden erstmal sagen, ja für unsere Sünden, um uns zu retten, um unser Heiland zu sein. Stimmt, aber das ist nur die eine Seite. Paulus sagt uns, er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Jesus ist nicht nur gestorben, damit wir in den Himmel kommen, sondern er ist genauso für uns gestorben, dass wir jetzt nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn leben. Oder Römer 14, Vers 9. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige der Herr sei. Nicht nur der Heiland. Es reicht also nicht aus, wenn Jesus nur der Heiland ist. Er ist auch der Herr. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Und ich denke, dass wir natürlich in unserer Kultur keinen richtigen Bezug mehr zu haben, was es heißt, wenn jemand Meister und Herr ist. Und dass das eben nicht nur meint, dass er so in gewissen Bereichen mitreden kann, sondern dass er absoluter Herrscher ist. So, die Frage ist, wer ist dieser Mensch? Und ich denke, René hat schon gesagt, die Frage ist, wer ist dieser Mensch für dich? Nicht nur eine schnelle Antwort, die man halt irgendwann gelernt hat, sondern ist er wirklich Heiland und Herr? Neil Postman in seinem schon älteren Buch, aber es war damals schon aktuell, Wir amüsieren uns zu Tode, schreibt, und ich weiß jetzt nicht, ob der Christ ist, ich denke, ich irre mich nicht, wenn ich sage, dass das Christentum eine fordernde und ernste Religion ist. Wenn es als leicht und unterhaltsam dargestellt wird, ist es eine vollkommen andere Religion. Und diese vollkommen andere Religion wird heute sehr weit verbreitet verkündigt. Das Christentum, die Nachfolge Jesu, damit er unsere Wünsche erfüllt, dass er uns, was immer, gesund und reich und alles mögliche andere macht. Es dreht sich alles um uns. Nein, das ist nicht der Jesus der Bibel. Sondern beim Jesus der Bibel dreht sich alles um ihn. Das könnte jetzt abschreckend klingen, aber das Fantastische ist ja, wie Jesus an einer Stelle sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das heißt, er will ja nicht uns in Schwierigkeiten bringen, weil er uns nicht mag oder weil was immer sonst, sondern weil er das Beste für uns im Sinn hat. Und da sehen wir dann weiter in der letzten Begebenheit. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia, manche für einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Petrus, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Nun, wir würden sagen, ja super, Petrus, du hast es kapiert, er ist der Messias und das ist alles, was man wissen muss. Und dann fragt man sich, warum soll er das nicht weiter sagen? Nun, es ist ganz einfach, weil er eben nur einen kleinen Aspekt erkannt hat. Er hat einen Messias erkannt, aber er hat erkannt, dass dieser von Gott geschickt ist. Aber er hatte noch ein völlig falsches Bild, was dieser Messias ist und was er tun wird. Und das sehen wir dann nächsten Sonntag ja gleich, wo dann Jesus anfängt, von seinem Leiden zu reden und Petrus sagt, aber nur das nicht, das darf dir nicht geschehen. Und da merken wir, er hatte natürlich ein völlig falsches Bild. Und deswegen wollte Jesus nicht, dass er das weitererzählt, dieses Bild weitergibt, was er hier von Jesus hat. Nun, damals, wie gesagt, haben die Leute gedacht, er ist Johannes der Täufer, das hat Herodes mal gemeint, oder Elia oder was immer. Heute meinen die Leute natürlich ganz andere Sachen, wer dieser Jesus ist. Ein guter Mensch gewesen oder ein Revolutionär oder ein Lehrer oder ein Religionsstifter oder was immer. Dabei ist eigentlich völlig klar, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist der Sohn Gottes, er ist Gott oder er ist ein vollkommen geistesgestörter Verrückter gewesen. Was anderes gibt es nicht. Denn er hat behauptet, dass er Gott ist. Und dann kann ich nicht sagen, er war ein guter Lehrer, wenn er gelogen hat. Dann kann ich nicht sagen, er war ein guter Mensch. Nein, er hat eine andere Behauptung aufgestellt. So ist die erste Stufe der Heilung, dass eben Petrus etwas erkennen kann, aber noch sehr unklar. Und das sehen wir dann nach der Kreuzigung, als Jesus den zwei Emmaus-Jüngern begegnet und dann sagen sie, und das war sicher das Gleiche, was Petrus gesagt hätte, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen wird. Sie hatten eine gewisse Vorstellung, was dieser Jesus tun soll und tun muss. Und dieser Jesus passte nicht in ihre Vorstellung. Und sie waren enttäuscht. Sie hatten ein unvollständiges, ein unklares Bild von Jesus. Und ich denke, dass es auch heute viele Christen gibt, die enttäuscht sind vor Jesus. Es gibt ein Lied, Jesus enttäuscht uns nie. Das kommt darauf an, wie man das versteht. Wenn wir die richtige Vorstellung von Jesus haben, dann enttäuscht er uns nie. Aber wenn wir natürlich eine falsche Vorstellung von Jesus haben, dann enttäuscht er uns glücklicherweise. Denn das Wort Enttäuschung heißt ja, dass man vorher getäuscht war und dass man jetzt nicht mehr getäuscht ist. Dass man enttäuscht wird. So sind, wie gesagt, manche heute von Jesus enttäuscht, weil sie eben unter einem falschen Vorzeichen zu Jesus gekommen sind, weil ihnen falsche Versprechungen gemacht worden sind, weil verschwiegen worden ist, dass dieser Jesus ein Messias ist, der gelitten hat und der sagt, sie haben mich Beelzebub genannt, sie werden es euch auch nennen. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Und im Hauskreis haben wir das Buch Not a Fan durchgenommen und das sagt er dann irgendwann so schön drinnen, das war ja nicht das Kleingedruckte. Dass, wenn man Jesus nachfolgt, dass es was kostet. Sondern das steht ja überall, groß und deutlich und trotzdem übersehen wir es so gerne, weil wir so gerne einen Jesus hätten, der eben so kuschelig ist und den man nehmen kann, wenn man halt traurig ist. Und sonst kann man ihn in die Ecke stellen wie ein Kuscheltier und hat keine Verwendung für ihn. Nein, die Frage ist, wer ist dieser Jesus für uns? Und da wünsche ich mir, dass wir dahin kommen, wie der Psalmist, der sagt, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Dann wird es nebensächlich, im Vergleich nebensächlich. Es ist nicht nebensächlich, ob man gesund ist oder nicht, oder ob man Geld hat oder nicht und so weiter. Aber im Vergleich, wenn ich nur Jesus habe, dann ist alles andere unwichtig geworden. Das ist natürlich die Frage, ist das, wer ist dieser Mensch, ist das der Jesus, den du kennst. Wenn du ihn noch nicht weder als Heiler noch als Herrn kennst, dann können wir nur einladen. Denn wenn du diesen Jesus hier in diesem Leben nicht hast, dann wird er in der Ewigkeit einmal zu dir sagen, dein Wille geschehe. Du wolltest mich hier nicht, du wirst mich in alle Ewigkeit nicht haben. Und das ist das Schrecklichste, was es gibt. Das ist, Jesus ist das Licht, Jesus ist Liebe, Friede, Freude. Ohne Jesus ist das alles nicht da. Ewigkeit ohne Jesus heißt kein Licht, keine Freude, kein Friede, keine Gemeinschaft und so weiter. Aber das ist nicht, weil er uns so straft, wie die Leute manchmal sagen, wie kann ein liebender Gott uns in die Hölle werfen? Nein, er wirft niemanden in die Hölle, sondern er respektiert unseren Wunsch. Wenn wir hier gesagt haben, unser Leben lang, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben, dann respektiert er diesen Wunsch. In alle Ewigkeit wirst du nichts mit ihm zu tun haben. Aber die Einladung gilt jetzt noch, dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir ihn annehmen dürfen, dass wir erleben dürfen, dass er tatsächlich Liebe, Freude, Friede, all diese Dinge ist, dass er uns, dass seine Gnade ausreicht, auch für die schweren Tage, dass wir tatsächlich dahin kommen, Herr, wenn ich nur dich habe, dann bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Amen.